Justitias Töchter. Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik.
Herzlich willkommen zur 45. Folge von Justitias Töchter. Wir sind der Podcast zur feministischen Rechtspolitik und wir sprechen hier regelmäßig über feministische Themen im Recht und wir sprechen mit tollen Feministinnen über Recht. Und heute haben wir gewissermaßen ein klassisches Thema, das uns auch schon häufiger beschäftigt hat. Wir wollen nämlich über den Schwangerschaftsabbruch sprechen, wieder einmal. Mein Name ist Dana Valentina, ich bin Juristin aus Rostock und ich spreche wie immer mit meiner lieben Moderationskollegin Selma Garter.
Genau, das bin ich aus Berlin. Ja, Dana, wir melden uns ja zurück jetzt mit einer ganz besonderen Folge. Wir haben heute, ich glaube, eine Premiere. Wir haben nämlich heute ganze 3 Gäste und wir sprechen über ein Thema, was für uns beide vielleicht sogar überraschend gerade in den vergangenen Tagen nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Also top aktuell. Und ich kann es mir nicht verkneifen zu sagen, dass wir wirklich sehr hochkarätig heute besetzt sind. Ich sitze hier nämlich mit dem versammelten feministischen Professorium mit 4 Professorinnen. Das sind einmal unsere 3 Gäste. Professorin Friederike Wabler aus Mainz, Professorin Maria Wersig aus Hannover und Professorin Liane Wörner aus Konstanz und natürlich meine geschätzte Moderationskollegin Professorin Dana Valentina. Es kann heute also wirklich einfach nichts mehr schiefgehen.
Ja, wir fragen uns heute, man muss sagen, wieder mal, warum ist eigentlich der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland immer noch kriminalisiert? Und wer unseren Podcast kennt, weiß, wir haben diese Frage schon häufiger gestellt und haben auch schon Antworten von verschiedenen Expertinnen dazu erhalten, die alle in dieselbe Richtung gehen, nämlich wir wissen es eigentlich auch nicht so genau, warum es immer noch kriminalisiert ist. Und jetzt gerade ganz aktuell, das hast du schon angedeutet, stellt sich die Frage, könnte sich vielleicht jetzt in der noch laufenden, und zwar ja nicht mehr ganz so lange laufenden Legislaturperiode, möglicherweise in den letzten Zügen doch noch etwas ändern. Wir möchten also heute schwerpunktmäßig darüber sprechen, was sich in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch ändern muss und wie es sich jetzt noch ändern könnte. Und damit wir das tun, müssen wir, glaube ich, noch mal ganz kurz jedenfalls in Erinnerung rufen, wie die rechtliche Lage aktuell ist. Selma, wie läuft das im Moment noch mal ab mit dem Schwangerschaftsabbruch, so ganz grob?
Ja, genau. Ich versuche es mal ganz knapp. Also, erste Sache ist, die man wissen muss und um die es auch ganz schwerpunktmäßig geht, ist, der Schwangerschaftsabbruch ist aktuell noch im Strafrecht geregelt. In den Paragraphen 218 fortfolgende StGB und daraus ergibt sich, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich rechtswidrig sind. Die besondere Lage, die aber gerade ist, ist, dass sie häufig im Ergebnis nicht bestraft werden, weil sie eben straffrei sind unter bestimmten Voraussetzungen und da insbesondere nach der Beratungslösung, wenn der Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft durchgeführt wird, sich die Schwangere vorher einer verpflichtenden Beratung unterzogen hat, also ein Beratungsgespräch geführt hat und danach 3 Tage hat verstreichen lassen. Dann ist der Schwangerschaftsabbruch zwar straflos, es bleibt aber dabei, er ist insgesamt im Strafrecht geregelt.
Genau, und das ist eigentlich auch die ganze Krux dabei. Der Schwangerschaftsabbruch ist eben nur dann straffrei, wenn diese Voraussetzungen eingehalten sind. Man wird also nicht strafrechtlich verfolgt. Das Unwerturteil bleibt aber bestehen. Das heißt also, die Rechtsordnung sagt, das ist Unrecht, wenn sich jemand für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf Folgefragen aus, wie zum Beispiel auch die Frage, wer finanziert eigentlich einen solchen Schwangerschaftsabbruch und kann das möglicherweise auch als Leistung durch die gesetzliche Krankenversicherung getragen werden. Diese Lage ist nicht nur rechtsdogmatisch, also einigermaßen absurd und jedenfalls auch sehr besonders, das haben wir sonst nicht im Strafrecht, sondern sie ist auch schwer zu vereinbaren mit dem reproduktiven Selbstbestimmungsrecht schwangerer Personen. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon mehrfach gesprochen. Wir verlinken euch da gerne die vor allen Dingen 2 Folgen, in denen das ganz zentrales Thema war. Und man kann auch sagen, aus einer feministischen Perspektive, die Abschaffung von Paragraph 218 Strafgesetzbuch in der derzeit Form, also vor allen Dingen die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs im Strafrecht, dass sich das ändern soll, das ist einfach eine ganz zentrale feministische Forderung, die auch schon sehr lange erhoben wird.
Genau. Und es ist jetzt dieses Jahr einiges passiert in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch, haben wir schon angedeutet. Es ist jetzt nicht so, dass die aktuelle ja nur noch in Teilen amtierende Bundesregierung sich diese feministische Forderung direkt zu eigen gemacht hat. Aber sie hat letztes Jahr zumindest ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt, nämlich eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin eingesetzt. Und diese Kommission sollte unter anderem die Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafrechts erstmal prüfen. Das hat sie auch getan. Und in dieser Kommission als Expertin mit dabei waren unsere drei Gästinnen heute, Friederike Wabler, Maria Wersig und Liane Wörner.
Genau, die Kommission hat im April 2024 ihren Abschlussbericht vorgelegt, der sehr umfassend ist. Und die Quintessenz zum Thema Schwangerschaftsabbruch lautet, es ist möglich, eine Entkriminalisierung vorzunehmen und es ist zumindest in der Frühphase der Schwangerschaft auch empfohlen.
Passiert so. Ist dann aber erstmal nichts.
Genau, passiert ist dann erstmal längere Zeit nichts, obwohl dieses Gutachten eigentlich zu einer klaren Empfehlung hier auch gekommen ist. Und deswegen lag das Thema dann jetzt in der Hände der Frauen- und gleichstellungspolitischen Verbände. Und die haben gesagt, so geht es eigentlich nicht. Also es muss jetzt wirklich etwas passieren. Was soll noch kommen, wenn wir schon diese sehr klare Expertise auch haben, die eingesetzt wurde als Kommission von der Bundesregierung und zu diesem klaren Ergebnis kommt. Und deswegen hat ein Verbund von 26 zivilgesellschaftlichen Organisationen über den Sommer einen konkreten Gesetzentwurf zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ausgearbeitet, also im Prinzip die Arbeit gemacht, von der wir gehofft hatten, dass sie im politischen Prozess passiert. Und es ist ein Entwurf entstanden, der Mitte Oktober im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Und diesen Gesetzentwurf haben federführend verfasst unsere drei Gäste, Friederike Wabler, Maria Wersig und Liane Wörner.
Genau, ihr drei. Wir haben uns ja kurz nach dieser Pressekonferenz, kurz nach dem Erscheinen eures Entwurfes mit euch verabredet, um eben heute über diesen Gesetzentwurf zu sprechen. Und das wollen wir natürlich nach wie vor auch tun. Jetzt hat sich aber im Nachgang ja einiges an Ereignissen überschlagen. Also erstmal steht diese Regierung vor dem Aus, beziehungsweise die Ampelregierung ist schon geplatzt. Und das führt dazu, dass diese Legislaturperiode kurz vor ihrem Ende steht. Sie ist drastisch verkürzt. Und zweitens, ganz frisch gestern, also am Tag vor dieser Aufnahme, das ist der 14. November gewesen, sind zwei Gruppenanträge bei der Bundestagspräsidentin eingereicht worden von gestern 236 Abgeordneten von SPD, Grünen, Linke, SSW. Heute sind es angeblich, so haben wir gehört, schon ein paar mehr, um eben noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs zur Abstimmung zu bringen. Wir haben also tatsächlich jetzt einiges zu besprechen mit euch und wir freuen uns wirklich außerordentlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute bei uns zu Gast seid. Also hallo jetzt ganz offiziell, Friederike, Liane und Maria.
Hallo.
Hallo, auch von meiner Seite.
Hallo, ich freue mich auch.
Schön, dass ihr da seid. Das hat hier gute Tradition, dass wir unsere Gäste auch immer noch einmal kurz vorstellen und das wollen wir natürlich auch bei euch heute tun. Ich fange vielleicht mal an mit Friederike Wabler, Professorin und Inhaberin des Lehrstuhls für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht an der Universität Mainz. Und Professorin Friederike Wabler beschäftigt sich in ihrer Forschung unter anderem mit rechtswissenschaftlichen und auch rechtsethischen Fragestellungen in der Reproduktionsmedizin. Also zum Beispiel mit dem Thema Leihmutterschaft, mit dem Thema Eizellspende und auch mit der Embryoadoption. Sie ist auch im Deutschen Juristinnenbund aktiv und wie wir schon kurz angedeutet haben, war auch Mitglied der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin und zwar dort schwerpunktmäßig in der Arbeitsgruppe 2. Das gab zwei Arbeitsgruppen. Die erste hat sich mit dem Schwangerschaftsabbruch beschäftigt und die zweite vor allen Dingen mit der Thematik Eizellspende und Leihmutterschaft. Friederike, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Liebe Maria, Professorin Maria Wersig, wir machen mit dir weiter. Wer unseren Podcast schon länger verfolgt, kennt dich natürlich schon. Du warst hier schon zu Gast. Du bist Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit an der Hochschule Hannover und du warst von 2017 und 2023 Präsidentin des DJBs und unter anderem in dieser Funktion natürlich hier auch schon eine geschätzte Gästin bei uns. Deine Forschungsschwerpunkte sind Geschlechterverhältnisse im Zusammenspiel von Recht und Gesellschaft und dein Arbeitsschwerpunkt ist dabei das Sozialrecht und die Schnittstellen von Familienrecht, Sozialrecht und Steuerrecht. Du warst ebenfalls in der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung der Bundesregierung und zwar dort Mitglied der Arbeitsgruppe, die sich mit der Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs beschäftigt hat. Auch bei dir nochmal herzlich willkommen, schön, dass du nochmal da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, die dritte im Bunde ist Professorin Liane Wörner. Sie ist Inhaberin des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht, Strafrechtsvergleichung, Medizinstrafrecht und Rechtstheorie an der Universität Konstanz und entwickelt dort unter anderem auch gerade einen Forschungs- und Lehrbereich zum Thema Gender und Strafrecht. Liane Wörner ist außerdem seit 2022 Direktorin des Zentrums für Human Data Society, ebenfalls an der Universität Konstanz. Und zu ihren Forschungsschwerpunkten zählt unter anderem die Neuregelung des Lebensschutzes an seinem Anfang. Und damit passt natürlich auch die Frage nach einer Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs sehr gut zu diesen Forschungsschwerpunkten. Liane, du hast die Arbeitsgruppe 1 ihr nicht nur angehört, sondern sie geleitet, dich also als wissenschaftliche Koordinatorin in der Expertinnenkommission der Bundesregierung eingebracht. Und wir freuen uns, dass wir uns heute auch bei dieser Gelegenheit kennenlernen und sprechen.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir möchten zu Beginn noch mal so ein bisschen besser nachvollziehen vielleicht, wo wir gerade stehen im Prozess. Wir haben es ja gesagt, das ist dann doch in den letzten Tagen noch mal ganz schön was in Bewegung geraten. Und wir möchten so ein bisschen verstehen, wie kam es eigentlich dazu und auch über eure Rolle in dem Prozess vielleicht sprechen. Ihr seid ja, ich habe es jetzt mehrfach betont, 3 Juraprofessorinnen und habt euch dieses Jahr schon intensiv mit dem Schwangerschaftsabbruch beschäftigt. Einmal wart ihr alle Teil der Expertinnenkommission, da kann man sagen, das ist nicht so ungewöhnlich für Juraprofessorinnen. In Expertinnengremien sitzt man ja doch immer mal wieder. Im Anschluss daran aber habt ihr ja tatsächlich dann einen konkreten Gesetzesentwurf geschrieben zur Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Und vielleicht erstmal, unser Eindruck ist, das ist schon für sich genommen gar nicht so gewöhnlicher Vorgang im politischen Prozess, dass aus der Zivilgesellschaft sich Leute hinsetzen und sagen, wir schreiben jetzt mal der Gesetzgebung ihr Gesetz, so wie wir uns das wünschen würden. Üblicherweise übt man da ja anders irgendwie, versucht Einfluss und die zu üben und Interessen reinzubringen. Aber irgendwie ja auch für Juraprofessoren kein alltägliches Geschäft, ne, so ein Gesetz auszuarbeiten. Üblicherweise macht man ja auch eher eine beratende Funktion und bringt sich mit Expertise ein. Deswegen die erste Frage von uns, was habt euch zu diesem Schritt bewegt? Warum habt ihr gedacht, das ist jetzt vielleicht wirklich einfach mal notwendig?
Ja, zunächst mal, glaube ich, muss man sagen, dass wir trotzdem in einer beratenden Rolle waren. Die Zivilgesellschaft hat sich entschieden, nicht abzuwarten, bis ein Vorschlag aus der Bundesregierung kommt. Ich glaube, das war auch eine ganz kluge Entscheidung, zu sagen, man geht selber sozusagen in die konzeptionelle Arbeit. Und es gab da eine Arbeitsgruppe der Verbände, die das auch vorbereitet hat. Und die haben uns dann eben gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten, das sozusagen beratend zu unterstützen. Und wir hatten da durchaus auch einen intensiven Diskussionsprozess. Und ja, auf die zweite Frage, ist das so üblich als Professorin? Im Rückblick kann ich es allen ProfessorInnen, die auch mal Gesetzgebung kritisieren, nur empfehlen, sich auch wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, wie macht man es denn jetzt? Weil dann wird man auf Probleme stoßen, ja, die man, selbst wenn man sehr viel schon über das Thema nachgedacht hat, was wir alle 3 schon seit Jahrzehnten ja getan haben, die man dann zum ersten Mal sieht. Und das, also insgesamt war das einfach ein sehr, sehr spannender und auch fachlich bereichernder Prozess und auch persönlich unglaublich angenehm.
Mhm. Liane?
Ich würde gerne ein bisschen ausholen dazu und einfach dazu auch mal vom Hintergrund was sagen. Ich fand es schon eine herausragende Sache, dass wir alle gemeinsam in diese Kommission hineingewählt wurden und dass wir da die Gelegenheit hatten, interdisziplinär über dieses hochkomplexe Thema uns miteinander zu verständigen. Und wir haben in dieser Kommission sehr, sehr früh festgestellt, dass wir viel besser zu einer Einigung kommen können, wenn wir genau wissen, worüber wir sprechen. Und um zu wissen, worüber wir genau sprechen, haben wir uns darauf verständigt, dass wir wissen müssen, was die Probleme wirklich sind bei der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen. Und das führte dazu, dass wir diese Interessengruppen gefragt haben und um Stellungnahmen gebeten haben und die nach Berlin eingeladen haben. Und daraus ist diese ganz verstärkte Zusammenarbeit entstanden mit dieser Strategiearbeitsgruppe, wie sie sich genannt haben, zum Schwangerschaftsabbruch. Und ich habe wahrgenommen von außen, dass sie so ein bisschen frustriert darüber waren, zu Recht, dass nach der Übergabe unseres Berichts im April regierungsseitig nichts passieren wollte. Und aus dieser Motivation heraus sind sie dazu gekommen, dass sie gemeint haben, es wäre gut, wenn es jetzt einen Gesetzentwurf aus der Zivilgesellschaft gäbe. Und die haben tatsächlich angefangen, darüber zu diskutieren, wie der aussehen müsste und haben dann festgestellt, dass sie möglicherweise zu weit gehen würden und die Forderungen sich vielleicht nicht einpassen würden in das, was auch realistisch Gesetzgebung sein könnte. Und das war der Moment, an dem sie uns angerufen haben und gefragt haben, wen kann man denn bitten, so einen Gesetzentwurf für uns zu machen? Und ob wir vielleicht in der Lage wären, das zu machen. Ja, und so ist das entstanden, auch dieses, dass wir drei uns da auch zusammengefunden haben und gesagt haben, es braucht jetzt ein strafrechtliches Narrativ, ein gesundheitsrechtliches und ein verfassungsrechtliches und das muss Hand in Hand gehen. Und das war ein ganz wichtiger Teil dieses Prozesses, in dem wir dann auch deshalb, und das fand ich so gut, dass du das jetzt auch gesagt hast, Maria, nochmal so viel gelernt haben in der Umsetzung dessen, was wir als Kommission entworfen haben, was Vorgaben an den Gesetzgeber sein müssen und wo der Gesetzgeber Gestaltungsspielraum hat, jetzt mal auszudenken, also fertig zu denken, was das bedeuten kann, wie viel wirklich zulässig wäre. Das war ungemein wichtig für diese Gesamtentwicklung und das mit der Zivilgesellschaft auch auszudiskutieren. Das ist, glaube ich, für uns alle drei auch eine unvergessene Lebenserfahrung, muss man echt so sagen. Ja.
Es war ja jetzt auch immer mal wieder die Rede davon, auch heute, also im ganzen Jahr, dass diese Legislatur vielleicht auch sowas wie ein letztes historisches Zeitfenster ist oder war, um den Schwangerschaftsabbruch endlich zu legalisieren. War das auch was dazu geführt hat, vielleicht auch auf Seiten der Verbände zu sagen, wir können jetzt auch nicht einfach nochmal abwarten und weiter zuschauen, wie die Legislative untätig bleibt? Und ja, ob das für die Verbände auch so ein bisschen damit reingespielt hat, zu sagen, so, wir nehmen es jetzt in die Hand und wir beauftragen euch drei. Und wenn ja, habt ihr das auch so wahrgenommen und war das für euch vielleicht auch mit ausschlaggebend, zu sagen, jetzt oder nie? Friederike.
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Es war ja sowas wie ein Momentum geschaffen, ne? Mit der Kommission, mit der Vorstellung des Berichts. Und man hatte so das Gefühl, das kann ich jedenfalls für die Arbeitsgruppe sagen, in der ich war, mit der Eizellspende und der Leihmutterschaft. Wir waren uns gar nicht einig, dass jetzt Eizellspende und Leihmutterschaft unbedingt legalisiert werden müssen. Aber wir hatten das Gefühl, jetzt kommt mal Bewegung in die Diskussion. Ja, und wir geben hier einen ganz wichtigen Impuls in die Gesellschaft und in die Politik. Und wir haben alle damit gerechnet, dass das in irgendeiner Form aufgegriffen wird. Jedenfalls in Form einer parlamentarischen Diskussion, einer Auswertung der Ergebnisse und eines Nachdenkens der Politik darüber, was man damit jetzt macht. Und es ist ja einfach gar nichts passiert. Ja, man hat ja schlicht gesagt, darüber denken wir jetzt mal in den Ausschüssen vielleicht irgendwann mal nach. Und ich als Wissenschaftlerin kann dann immer sagen, man hat mich als Expertin gefragt, ich habe mein Wissen als Expertin geliefert, was die Politik daraus macht, das ist ihre Sache. Damit kann ich ganz gut leben. Ja, das ist eine gute Rollenaufteilung aus meiner Perspektive. Aber dass die Verbände damit unzufrieden sind, die sich eine Veränderung erhofft haben, weil sie in ihrer Praxis Missstände erleben, das konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und das war mir für mich tatsächlich auch eine Motivation zu sagen, na gut, dann stelle ich meine Expertise jetzt eben auch diesen Verbänden zur Verfügung. Und dann gucken wir, ob sozusagen diese Diskussion, die wir uns erhofft haben, auf diesem Wege vielleicht in Gang kommt. Das werden wir jetzt sehen.
Ja, ihr habt ja jetzt auch schon diese Dringlichkeit angesprochen, die vor allen Dingen auch die Verbände wahrgenommen haben, dass sich was tun muss. Vielleicht können wir da noch einmal einsteigen bei der Frage, warum brauchte es eigentlich so dringend auch aus verbändepolitischer Sicht eine Neuregelung? Wir sind jetzt in unserer Einleitung ja schon ganz kurz darauf eingegangen, wie die derzeitige Rechtslage, muss man ja sagen, sich gestaltet und haben auch schon angedeutet, dass das vielleicht nicht so ganz befriedigend ist. Aber vielleicht könnt ihr noch mal sagen, weil Liane das auch eben so schön angesprochen hat, es gibt irgendwie so die verfassungsrechtliche, internationale Dimension, die gesundheitspolitische und natürlich auch die strafrechtliche. Wo liegen aus eurer Sicht bei der derzeitigen Rechtslage denn die größten Probleme? Und Liane, vielleicht magst du als Strafrechtlerin quasi, weil es ja auch eine strafrechtliche Regelung ist, uns da als erstes sagen, was ist aus deiner Perspektive im Strafrecht das größte Problem?
Man muss sich wirklich klar machen, wenn man sich die Regelungen gerade mal im europäischen Vergleich anschaut, dass wir da ganz hinten anstehen. Also wir haben eine Regelung, die Schwangere unwert befreit, aber nicht von der Rechtswidrigkeit enthebt für die ersten 12 Wochen, mit einer Beratungspflicht, in die sie gezwungen wird, also ein Verfahren, in die sie gezwungen wird, und dreitägiger Wartezeit. Das, also weitergehende Regelungen, noch weitergehende Begrenzungen. Wenn man sich das von der Seite mal anschaut, gibt es in Europa eigentlich wirklich nur in Malta und in Polen. Also alle anderen haben weniger Zugangsbeschränkungen oder zumindest eine Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens. Und das liegt daran, dass in der verfassungsrechtlichen Ausgangslage, die Friederike viel besser erklären kann als ich, weil das auch ihr Bereich ist, dass das Fehldenken meines Erachtens stattfindet, dass der Staat eine Schutzpflicht für das ungeborene Leben hat. Das ist kein Fehldenken, das kann man so sagen. Aber das Fehldenken besteht darin, dass die Rechte der Frau dem nicht gegenübergestellt werden. Und jetzt muss man einfach sagen, dass der beschränkte Zugang zum Schwangerschaftsabbruch die reproduktiven Rechte von Frauen einschränkt. Und deshalb ist die, ihr habt das in eurer Einleitung so schön gesagt, die Kommission hätte im Ergebnis in ihren Empfehlungen empfohlen, für die Frühphase etwas zu tun. Wenn man den Bericht genau liest, haben wir für die mittlere Phase der Schwangerschaft und für die Spätphase der Schwangerschaft Empfehlungen gegeben und dem Gesetzgeber gesagt, hier hat er einen Gestaltungsspielraum, ob er das für, wie weitgehend er das für rechtmäßig erklärt und ab welchem Zeitpunkt er das für rechtswidrig erklärt. Aber er muss es nicht zwingend strafbar stellen. Aber für die Frühphase der Schwangerschaft haben wir eigentlich gesagt, da muss ich was tun. Es kann nicht sein, dass der Abbruch der Schwangerschaft in den ersten 12 Wochen zugangsbeschränkt ist mit Beratungspflicht und Wartezeit und rechtswidrig. Und für die Praxis mal zu sehen in der Versorgungslage, die Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs löst massivste Probleme aus. Sie zwingt Ärztinnen und Ärzte, sich an rechtswidrigen Verfahren zu beteiligen. Natürlich erhalten sie irgendwie eine Finanzierung von der Schwangeren selbst oder über öffentliche Leistungen am Ende. Aber sie müssen aufgrund der Tatsache, dass sie sich an rechtswidrigen Verfahren beteiligen, gesonderte Zulassungen beantragen, dass sie das dürfen. Medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel müssen von den Ärztinnen, die das machen, vorfinanziert werden. Auch die Medikamente dafür müssen vorfinanziert werden. Ist ja rechtswidrig, das kann man nicht einfach in der Apotheke abholen. Mhm. Ja, das sind also ganz viele Probleme, die damit zusammenhängen. Und was für mich das massivste Problem ist, das auch die Grundlage ist für diese zunehmende problematische Versorgungslage, die kommunalen Versorgungsträger können, solange das ein rechtswidriges Verfahren ist, sich halt raushalten und können sagen, solange irgendein Arzt, irgendeine Ärztin sich an dem Abbruch von Schwangerschaften beteiligt und dadurch das Minimum an Versorgung in diesem Landkreis sichergestellt ist, müssen wir das als kommunale Versorgungsträger nicht tun. Und das macht eben zunehmend die Probleme mit der Versorgung.
Ja, die schlechte Versorgungslage hast du ja jetzt auch schon sehr intensiv angesprochen. Und Maria, aus einer Gesundheitsperspektive, das klang jetzt auch schon an, aber vielleicht kannst du es für uns auch nochmal auf den Punkt bringen. Das wirkt sich ja auch ganz konkret auf die betroffenen Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch ausführen wollen, aus in der Kostenfrage.
Ja, absolut. Denn es ist ja so, dass auch das Bundesverfassungsgericht, was ja sehr stark diese Rechtslage quasi ja bis in die Details vorgegeben hat, gesagt hat, dass das eine Folge dieser Rechtswidrigkeit, dass also eine Übernahme im Sozialversicherungssystem, Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenversicherungen eben unzulässig ist. Dass also dieses Unwerturteil auch im einfachen Recht sozusagen transportiert werden muss. So, das heißt jetzt also nur der rechtmäßige Schwangerschaftsabbruch steht im SGB 5, ja, mit Indikation und so weiter. Für die, die wirklich bedürftig sind, gibt es auch eine Sozialleistung im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Das hat natürlich für die Betroffenen unmittelbare Folgen, ganz klar. Ich glaube, es hat auch für die Versorgungslage Folgen, ja, weil natürlich ganz viel im Gesundheitssystem darüber strukturiert wird, dass es medizinische Dienstleistungen gibt, die organisiert werden müssen. Da gibt es Akteure, die dafür zuständig sind. Und aus diesem System ist der Schwangerschaftsabbruch quasi so ein bisschen herausgenommen. Der ist was extra, was Eigenes. Ja, ganz viel ist Zuständigkeit auch bei den Ländern dann dabei. Und ja, da sieht man ja, was die Ergebnisse sind, ne? Zum Teil weiß man ja nicht mal so richtig viel über die Versorgungslage. Beziehungsweise es ist jetzt ein bisschen besser geworden, weil wir auch aktuelle Studien natürlich haben. Aber auch die Bundesstatistik musste vor kurzem wieder angepasst werden, damit man endlich mal wirklich ja solide Aussagen treffen kann. Und das, finde ich, spricht schon Bände.
Mhm. Jetzt haben wir heute unsere Folge so ein bisschen unter die Überfrage gestellt, warum ist eigentlich noch nichts passiert? Warum haben wir immer noch diese Kriminalisierung? Und ein Argument, was man ja sehr häufig hört, mit dem wir uns hier auch in anderen Folgen schon beschäftigt haben, lautet: wir haben ja so einen total guten Kompromiss. Wir haben einen total guten Kompromiss. Wir haben ja irgendwie auch diese beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts aus den 70er und aus den 90er Jahren. Und im Endeffekt muss man ja sagen, die Lage, so wie wir sie jetzt im Strafgesetzbuch haben, ist ja auch abgeschrieben, vor allen Dingen aus der zweiten Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch, sodass viele sagen, gerade auch als Verfassungskompromiss dürfen wir das eigentlich nicht anfassen. Und man weiß ja auch überhaupt gar nicht, was das Verfassungsgericht entscheiden würde, wenn vielleicht eine Neuregelung dort auch nochmal Gegenstand wäre. Friederike, als Verfassungsrechtlerin, wie ordnest du dieses Argument des Verfassungskompromisses ein? Steht das tatsächlich entgegen, beziehungsweise warum steht das vielleicht auch nicht entgegen?
Also ganz ehrlich, sowohl als Wissenschaftlerin als auch als Mensch, ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich dieses Argument höre mit dem Kompromiss. Wir haben keinen Kompromiss. Wir haben weder politisch einen Kompromiss, noch haben wir einen verfassungsrechtlichen Kompromiss, in dem die Positionen, die Rechtsgüter, um die es geht, tatsächlich angemessen ausgeglichen werden. Nur ganz kurz zu der politischen Lage, damals 1992, 1993. Es hatte damals einen wirklich kontroversen, langanhaltenden Diskussionsprozess im Parlament gegeben darüber, wie man jetzt nach der Wiedervereinigung das Recht des Schwangerschaftsabbruchs regelt. Es haben mehrere Gesetzentwürfe im Parlament zur Abstimmung gestanden. Das Parlament hat sich für einen entschieden. Das war ein politischer Kompromiss eigentlich, wie man ihn im Lehrbuch findet. Und diesen politischen Kompromiss hat das Bundesverfassungsgericht gekippt. Und jetzt wird immer behauptet, dass sozusagen der eigentliche Kompromiss der ist, den uns das Verfassungsgericht dann in seiner Rechtsprechung gegeben hat. Das ist aber aus einer heutigen verfassungsrechtlichen Perspektive überhaupt nicht überzeugend und es hat damals nicht mal den ganzen Senat überzeugt. Ja, also es gab eine Mehrheitsentscheidung im Senat, es gab mehrere abweichende Voten. Das heißt, nicht mal in deren kleiner Runde von 8 Personen war das ein Kompromiss. Ja, das muss man vielleicht voranschicken. Und jetzt den Ärger raus und die verfassungsrechtliche Lage nüchtern betrachtet. Das Bundesverfassungsgericht macht in seiner Entscheidung die Position des Embryos sehr stark. Ethisch wie verfassungsrechtlich ist der Status des Embryos sehr, sehr umstritten. Das Bundesverfassungsgericht hat sich hier sehr einseitig auf eine Position eines sehr starken Lebensschutzes und einer sehr starken Grundrechtsposition des Embryos festgelegt. Und erwähnt dann am Rande auch einmal, dass die betroffene Schwangere auch Grundrechte hat. Sagt aber sehr deutlich, dass diese Grundrechte letzten Endes dem Lebensrecht des Embryos wenig entgegenzusetzen haben. Und darin liegt aus meiner Perspektive, aus der Sicht der Kommission und aus der Sicht vieler, vieler Kritikerinnen und Kritiker dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit 1993, eine völlige Fehleinschätzung dessen, was Schwangerschaft für die betroffenen Schwangeren bedeutet. Eine völlige Fehleinschätzung dessen, wie sehr das die Intimsphäre berührt, wie sehr das die Körperlichkeit berührt, wie sehr das die Identität eines Menschen prägt, schwanger zu sein, schwanger gewesen zu sein oder auch eine Schwangerschaft abgebrochen zu haben. Das heißt, die wirklich tief in der Persönlichkeit, in den Persönlichkeitsrechten der schwangeren wurzelnden Grundrechte, die werden so unter ferner Liefen geführt. Und darin liegt aus meiner Sicht eine Fehleinschätzung. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine ganz, ganz kleinteilige Regelung letzten Endes vorgegeben hat, die der damalige Gesetzgeber dann 1993 eigentlich nur noch nachvollziehen konnte. Und das ist eine ganz ungewöhnliche Einschränkung des politischen Gestaltungsspielraums. Und ich bin wirklich, wirklich froh, egal was aus diesem Gesetzentwurf, den wir jetzt im Parlament liegen haben, noch wird. Ich bin einfach froh, dass das Parlament jetzt endlich einmal versucht, sich diesen Gestaltungsspielraum zurückzuholen.
Ja, das ist ein ganz tolles Stichwort, der Gestaltungsspielraum, weil jetzt habt ihr euch ja zusammengesetzt, um es besser zu machen und einen Alternativvorschlag zu entwickeln und vielleicht auch diese verfassungsrechtlich gebotene Abwägung neu vorzunehmen, die ja Friederike uns hier jetzt nochmal dargelegt hat und finde ich sehr überzeugt argumentiert hat, warum das Bundesverfassungsgericht das 1993 vielleicht noch nicht so gut geglückt ist. Und ihr orientiert euch dabei sehr eng an den Empfehlungen, eben den Ergebnissen der Kommission. Wie habt ihr das in eurem Gesetzesentwurf konkret umgesetzt? Also vielleicht mal ganz prägnant, was sind die Vorschläge für eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs nach eurem Gesetzesentwurf jetzt? Ich spreche dich mal an, Maria.
Ja, der Kern des Entwurfs ist, dass wir ein Recht auf Abbruch vorsehen mit einem umfassenden Beratungsanspruch, der aber auf Freiwilligkeit und einem Rechtsanspruch auf Beratung basiert, und dass wir das Strafrecht, also auch in dem Entwurf gibt es noch ein Paragraph 218, dass wir dann aber so weit das Strafrecht zurückfahren, wie es das eben braucht, nämlich für Abbrüche gegen oder ohne den Willen der Frau. Und damit geht einher die Rechtsfolge, ja, Recht auf Abbruch, Rechtmäßigkeit. Indikationsregeln gibt es weiterhin, die medizinische Indikation. Und die Folge ist dann auch im Sozialgesetzbuch, dass also dann die Kostenübernahme gewährleistet ist.
Du hast gesagt, es gibt ein Recht sozusagen auf den Schwangerschaftsabbruch. Das ist natürlich eine ganz maßgebliche Änderung. Vielleicht kann man noch mal ein paar Fristen auf den Punkt bringen. Wie verhält sich das zur jetzigen? Haben wir ja irgendwie diese 12-Wochen-Frist, da ist es dann wenigstens straffrei. Nach eurer Vorstellung, bleibt es bei den 12 Wochen oder seid ihr zu einem anderen Ergebnis gekommen?
Also wir haben das ja in der Kommission, ich beantworte das jetzt mal, wir haben das in der Kommission schon sehr lange diskutiert. Und wir haben in der Kommission letztlich auf Basis des verfassungsrechtlichen Konzeptes, das Frau Kubusius-Gersdorf sehr herausragend ausgearbeitet hat, uns für so ein Drei-Phasen-Modell entschieden und trennen die Frühphase bis zur circa 12. Woche PC von der mittleren Phase bis zur circa 22. Woche, so haben wir das genannt, auch wenn die Mediziner da andere Kriterien zugrunde legen, und in dann die Spätphase ab ungefähr der 22. Woche. Und dabei haben wir in der Kommission gesagt, dass man eine wirkliche Änderung erst sehen kann zu dem Zeitraum ungefähr um die 22. Schwangerschaftswoche, weil ab diesem Zeitpunkt der Fetus extrauterin selbstständig lebensfähig ist. Und mit diesem Zeitpunkt ändert sich deshalb etwas, weil der Fetus nicht mehr zwingend auf die Fortsetzung der Schwangerschaft und damit auf die Schwangere angewiesen ist bis zur Geburt, sondern das Einleiten einer Frühgeburt auch in einen überlebensfähigen Mensch für sich führen kann. Das hat aber zur Konsequenz, dass die Rechte des Fetus erstarken und damit die Rechte der Frau insoweit weitergehend eingeschränkt werden können, staatlicherseits, als man von ihr zur Fortsetzung der Schwangerschaft mehr verlangen kann. Ja, die Grenze ist immer das, was der einzelnen Frau zumutbar ist, aber man kann jedenfalls mehr verlangen. Und erst jenseits der 22. Woche wäre dieser Schwangerschaftsabbruch, der jetzt nach diesem Entwurf, den wir mit der Zivilgesellschaft ausgearbeitet haben, im Schwangerschaftskonfliktgesetz steht, erst jenseits der 22. Woche wäre das grundsätzlich rechtswidrig. Das bedeutet aber nicht strafbar.
Ich würde gerne noch einmal bei dem Baustein der Beratung einhaken. Friederike, vielleicht kannst du uns da noch mal so ein Stück weit abholen. Es gibt ja nach der derzeitigen Rechtslage die Beratungspflicht. Es gibt auch diese 3-Tages-Frist, die dann noch zu berücksichtigen ist. In eurem Vorschlag für den Gesetzentwurf wird ja auf ein Beratungsrecht abgestellt. Vielleicht kannst du uns das auch noch mal einordnen, was das verfassungsrechtlich bedeutet, weil dieser Perspektivwechsel, den Liane auch gerade angesprochen hat, sich ja vielleicht auch an diesem Baustein der Beratung noch mal ganz gut zeigt, ne? Weg von vielleicht so einer Art bevormundenden Pflicht hin zu einem Selbstbestimmungsrecht.
Da kann ich an das anknüpfen, was ich am Anfang gesagt habe, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung tatsächlich von Fehlvorstellungen über nicht nur über die Schwangerschaft ausgeht, sondern auch über die Motive und die Lebensumstände von Frauen, die den Schwangerschaftsabbruch wollen. Die Entscheidung ist sehr geprägt von der Unterstellung, dass Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, irgendwie den Wert des Lebens nicht so richtig verstanden haben. Ja, und leichtfertig handeln, egoistisch handeln, sich sozusagen einen Arzt oder eine Ärztin als Komplizen suchen, die das dann gemeinsam durchführen. Das ist sehr geprägt von dieser Vorstellung, dass es grundsätzlich ein Unrecht darstellt, wenn man eine Schwangerschaft abbricht. Wir haben mittlerweile relativ gute empirische Erkenntnisse darüber, wie die Umstände tatsächlich sind, und können beobachten, dass das sehr komplexe Entscheidungen sind, dass das sehr individuelle Entscheidungen sind, dass viele Schwangere hadern, weil ihnen klar ist, dass sie eine potenzielle Beziehung abbrechen, die Beziehung zu einem zukünftigen Kind, weil ihnen die Tragweite dieser Entscheidung bewusst ist und weil es eben doch Umstände sind oder gibt, die ihnen das unmöglich machen, sich auf diese Schwangerschaft einzulassen, weil es wirtschaftlich nicht funktioniert, weil sie schon Kinder haben und das Gefühl haben, dass sozusagen das Gleichgewicht in der Familie kippt, ja, dass sie sich ein weiteres Kind nicht leisten können, weil die Partnerschaft es nicht trägt, alle diese Dinge. Und insofern finde ich es wichtig, auch auf der verfassungsrechtlichen Seite zu sehen, dass diese Entscheidung, eine Schwangerschaft nicht zu wollen, grundsätzlich von Grundrechten gedeckt ist, von dem Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper, über die Gestaltung des eigenen Lebens, von einem Anspruch auf Schutz der Intimsphäre, dass das eine höchstpersönliche Entscheidung ist, bei der man so objektiv gar nicht sagen kann, wann die Fortsetzung der Schwangerschaft für jemanden zumutbar ist oder nicht, die also sehr stark von einer persönlichen Einschätzung abhängt. Wenn man das alles zugrunde legt, dann kann man mit dem Bundesverfassungsgericht sagen, der Staat hat die Pflicht, das ungeborene Leben zu schützen, aus dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit heraus. Man kann diesen Standpunkt des Bundesverfassungsgerichts zugrunde legen, das kann der Staat tun. Aber er kann eigentlich nicht in diese höchstpersönliche Entscheidung der Frau hineinregieren. Das darf er eigentlich nicht, wenn man die Grundrechte der Frau ernst nimmt. Und wenn man das zugrunde legt, dann ist eine Beratungspflicht eigentlich ein paternalistischer Übergriff.
Hm. Wir haben jetzt über euren Entwurf gesprochen. Wir haben gelernt, dass er eine wirklich umfassende Liberalisierung vorsieht. Eigentlich ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch bis zur 22. Woche. Weg von der Beratungspflicht. Es gibt ein Beratungsrecht. Raus aus dem Strafgesetzbuch komplett, außer der Straftatbestand des Schwangerschaftsabbruch gegen oder ohne den Willen der Schwangeren. Auch total einleuchtend. Ihr habt diesen Entwurf ja auch verfasst, damit er von der Politik aufgegriffen wird und um da vielleicht auch was anzustoßen. Und das scheint ja jetzt passiert zu sein. Es liegen ja jetzt zwei konkrete Gruppenanträge vor. Da muss man sagen, der eine richtet sich eben auf die Verbesserung der Versorgungslage und eben auch vielleicht zur Verhütung ungewollter Schwangerschaften und ist weniger konkret. Und der andere ist aber ein Gesetzesentwurf zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs. Der folgt euch aber nicht in allen Punkten, haben wir beobachtet. Also erstmal die erste Frage, inwiefern deckt sich dieser Gesetzesentwurf jetzt noch mit eurem Vorschlag und wo hebt er sich davon ab, Maria?
Zunächst mal aus der sozialrechtlichen Perspektive ist drin die Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenversicherungen. Das deckt sich. Es ist leider nicht drin der Beratungsanspruch. Es bleibt bei der Beratungspflicht und es bleibt auch bei der 12-Wochen-Frist. Ich glaube, man muss insgesamt sagen, der Entwurf, der hier vorliegt, ist sicherlich auch von dem Bestreben geleitet, eine Zustimmungspflicht im Bundesrat zu vermeiden. Das sieht man zum Beispiel daran, dass auch im SGB 12 und Asylbewerberleistungsgesetz Dinge ausgeklammert sind, die wir vorgesehen haben. Stattdessen bleibt die Sozialleistung erhalten im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Also das ist in sich schon stimmig, würde ich sagen. Sicherlich kann man darüber streiten, wie man zu der Beratungspflicht steht. Ja, und dann gibt es natürlich Dinge, die aus dem Strafrecht in das Schwangerschaftskonfliktgesetz überführt wurden. Vielleicht kann Liane dazu etwas ausführen.
Kann ich sehr gerne machen und einfach ergänzen. In der Tat muss man sagen, dass was hier den Protagonisten hinter dem Gruppenantrag gelungen ist, ist einen Regelungsvorschlag zu machen, der wirklich kompromissfähig ist im Bundestag, weil er den Schutz für die reproduktiven Rechte und Gesundheitsrechte der Frauen ernst nimmt. Das sieht man auch in der Begründung und auch in das Zentrum stellt, indem man versucht, eine positive Regelung, also Rechtmäßigkeitsregelung für den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch herauszunehmen und dahin zu schreiben, wo er hingehört, in ein nicht strafrechtliches Gesetz, hier das Schwangerschaftskonfliktgesetz. Und indem er gleichzeitig innerhalb des Strafgesetzbuchs eine Regelung hat. Und das ist eben sehr vergleichbar mit dem Entwurf, den auch wir hatten, in einem neuen Paragraph 218, der aber eine ganz andere Aufgabe hat als der 218, den wir da bisher haben. Und das ist, glaube ich, auch echt nochmal wichtig zu unterstreichen. Da steht jetzt ein 218, der noch übrig geblieben ist, der die Schwangere schützt. gegen Schwangerschaftsabbrüche, gegen oder ohne ihren Willen. Das ist was ganz Wichtiges. Und was der Staat natürlich an der Stelle machen kann, das haben wir in unserem Entwurf mit der Zivilgesellschaft so nicht vorgesehen, weil wir haben das gesehen, dass man das machen kann. Das ist jetzt in diesem 218, der jetzt aus der Mitte des Bundestags entstanden ist, eben mit reguliert, dass man auch das ungeborene Leben selbst schützt in einem gesonderten Absatz. Ja, das heißt also, dieser Gesetzentwurf, der da jetzt vorgeschlagen wird aus verschiedenen Fraktionen, ist einer, der wirklich versucht, die Rechte der betroffenen schwangeren Personen auf der einen Seite und die Rechte zum Schutz des ungeborenen Lebens miteinander in einen wirklichen Ausgleich zu bringen. Und wenn man das ernsthaft tut, dann hat das eben zur Folge, dass zunächst ein Recht für die Frauen entsteht, außerhalb des Strafgesetzbuchs regulär Schwangerschaftsabbruchszugang zu erhalten. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es auch vielleicht ein bisschen Nebenstrafrecht. Das sieht jetzt die Regelung eben vor. Das haben wir nicht gemacht, also das mit Strafrecht abgesichert, aber das ist Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, den die Kommission gelassen hat für die mittlere Phase. Das hat man hier umgesetzt. Und aber gleichzeitig wirklich mit kernstrafrechtlichen Regelungen die Schwangere zu schützen im Kern. Und das ist großartig. Also wenn das eine Chance hätte auf ein reales Gesetz, dann würde ich sagen, international verpassen wir vielleicht knapp die Medaillenränge, aber wir wären einen ganz erheblichen Schritt nach vorne gekommen.
Auf die realpolitischen Volksaussichten werden wir auf jeden Fall gleich und dann zum Abschluss des Gesprächs nochmal eingehen. Ich möchte jetzt Friederike nochmal fragen, weil ein Unterschied ist ja, dass die Beratungspflicht, die ihr ja vorgeschlagen hattet, abzuschaffen, jetzt doch noch drin ist. Es gibt eine Beratungspflicht, man muss sagen, aber ohne diese 3 Tage Wartezeit, wenn ich das richtig verstanden habe, die ich wirklich schikanös finde. Friederike, du hattest gerade jetzt Werbung gemacht gegen die Beratungspflicht. Wie stehst du dann jetzt dem Entwurf gegenüber, wo das noch drin ist?
Ich kann mit der Beratungspflicht gut leben. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich freue mich, dass der parlamentarische Gesetzgeber oder dass das Parlament sich seinen Gestaltungsspielraum zurückholt und das ist eben genau Teil des Gestaltungsspielraums. Das hat die Kommission auch so gesehen und das teile ich vollkommen. Es gibt ja, das muss man sich klar machen, durchaus auch Argumente für eine Beratungspflicht. Man erreicht mit einer Beratungspflicht eben jede Schwangere, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenkt. Das heißt, man erreicht auch die, die aus welchen Gründen auch immer nicht in die Beratung gehen würden, aber vielleicht ein Bedürfnis nach Beratung haben. Man erreicht ja mit einer Pflichtberatung auch diejenigen, die vielleicht keinen Zugang zu Beratungsinfrastruktur haben. Und wir erreichen insbesondere mit einer Beratungspflicht auch diejenigen Frauen, die möglicherweise in ihrem sozialen Umfeld dazu genötigt werden, den Abbruch zu machen. Und da kann natürlich vielleicht eine gute Beratung nochmal intervenieren und nochmal darauf hinweisen, dass diese Entscheidung wirklich nur im Ermessen der Schwangeren selbst steht. Was ich aber gut finde, ist, dass die 3-tägige Wartefrist nicht mehr vorgesehen ist, weil es für die einfach überhaupt keinen Grund mehr gibt oder von Anfang an gar keinen Grund gab. Denn wenn man erkannt hat, dass man ein Problem hat, wenn man sich beraten lässt, dann ist es durchaus möglich, auch gleich im Anschluss an diese Beratung eine Entscheidung getroffen zu haben, dass es tatsächlich, ja, hat sowas Schikanöses und verzögert die Prozesse. Also auch aus der Perspektive eines Lebensschutzes für das ungeborene Leben ist es eigentlich wichtig, dass Schwangerschaftsabbrüche, die stattfinden sollen, möglichst früh stattfinden. Und das wird durch diese Beratungspflicht verzögert.
Damit haben wir das Stichwort Zeit aufgerufen, was hier in diesem Podcast virulent wird, weil wir tatsächlich ein bisschen auf das Ende jetzt zusteuern, aber es zum Ende auch nochmal aufgreifen wollen. Nämlich, ich habe es angesprochen oder wir haben es in der Einleitung angesprochen, diese Legislatur hat sich etwas verkürzt in der Zeit. Das bedeutet vielleicht auch etwas für dieses Vorhaben, weil es gab immer noch die Hoffnung, dass es diese Legislatur noch etwas wird. Jetzt wird diese Legislatur demnächst schon enden. Also wir wollen jetzt so ein bisschen auf die realpolitischen Erfolgsaussichten oder auf die Chancen nochmal blicken, die ihr diesem Gesetzesvorhaben zusprecht oder wie ihr die einschätzt. Und da ist die erste Frage, ist jetzt dieses Ampel-Aus, ist das der Sargnagel auf das Vorhaben, weil man jetzt absehbar eigentlich damit rechnet, dass Großes nicht mehr passiert im Bundestag? Oder liegt darin vielleicht auch eine Chance und ist vielleicht dieser Gruppenantrag schon der erste Ausdruck dessen, dass da vielleicht der Schuss langsam gehört wird?
Wenn das der Sargnagel wäre, hätte man den Antrag jetzt nicht mehr eingebracht. Dass gestern 236 Abgeordnete unterschrieben haben, macht ganz klar und trifft ganz klar die Aussage, dass das Erfolgsaussichten hat. Es ist machbar, das durch drei Lesungen zu bringen. Es haben sich alle Ausschüsse schon mit der Sachfrage befasst. Der Kommissionsbericht ist eingefasst. Es gibt eine umfassende gesellschaftliche Diskussion der Frage seit dem Frühjahr. Es gibt eine Strategiearbeitsgruppe aus der Zivilgesellschaft. 26 Verbände haben einen eigenen Gesetzentwurf eingereicht. Die werden sich sehr schnell jetzt äußern, ob sie damit einverstanden sind, ob sie da mitgehen. Es bedarf also keiner gesellschaftlichen Großdebatte mehr. Hatten wir schon. Es bedarf keiner Experteneinladung. Hatten wir schon. Wir hatten eine ganze Kommission. Jetzt haben wir einen Gesetzentwurf, der sowohl das Leben schützt, als auch vor allem die Schwangere. Also das muss jetzt durch drei Lesungen des Bundestags und verabschiedet werden.
Jetzt ist ja der Antrag einer, hinter dem schon mehrere Fraktionen stehen, SPD, Grüne, Linke, SSW, verschiedene Abgeordnete. Das reicht jetzt im Moment rein rechnerisch noch nicht ganz aus. Das heißt, es müssen noch weitere Stimmen im Bundestag gewonnen werden. Wie könnte das denn rein praktisch laufen im Bundestag, Friederike?
Na, einmal ist es natürlich so, dass man immer nicht weiß, wer noch dafür wäre. Ne? Also die Abgeordneten, die das jetzt unterzeichnet haben, die sind auf jeden Fall dafür. Wir wissen nicht, wer sozusagen nicht rechtzeitig mit ins Boot kam oder wer gesagt hat, ich will das nicht mitzeichnen, aber ich werde möglicherweise mit abstimmen. Das heißt, wir wissen nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag sind. Und das andere, das zweite ist, dass der Bundestag eine gute Praxis hat bei Entscheidungen, die ethisch problematisch und umstritten sind. Und wir wollen ja nicht leugnen, dass insbesondere der Status des Embryos und die Frage, wie man rechtlich damit umgeht, ethisch hoch umstritten ist und dass alle dazu vertretenen Positionen im Bundestag vertreten sind. Der Bundestag hat eine gute Praxis in solchen Fragen, sich darauf zu einigen, dass man den ja sowieso nur informell geltenden Fraktionszwang aufhebt und sagt, das ist eine Gewissensentscheidung jedes einzelnen Abgeordneten und jeder einzelnen Abgeordneten. Und ich würde mir wünschen, und aus meiner Sicht liegt es absolut nahe, eine Entscheidung über die Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs als eine solche Gewissensentscheidung zu behandeln und die Abstimmung freizugeben. Und wenn das so ist, dann würde ich nicht ausschließen, dass auch noch einzelne Abgeordnete der Fraktionen, die jetzt nicht an dieser Initiative beteiligt sind, sich dem anschließen.
Jetzt habe ich ja schon die Zeitdimension aufgemacht und wir haben vorhin über das historische Zeitfenster gesprochen. Ihr habt gesagt, das ist vielleicht nicht das erste, aber es könnte absehbar vielleicht auch erstmal das letzte sein, weil sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag absehbar, ich würde sagen, nicht zugunsten solcher Projekte verschieben werden. Was ist also, und das wäre jetzt vielleicht meine Abschlussfrage, jetzt eure Empfehlung und vielleicht auch euer Appell nicht nur an die Politik, also an die Gesetzgebung selbst, sondern eben auch an involvierte Verbände, an die Zivilgesellschaft, vielleicht sogar auch an unsere HörerInnen. Also was können jetzt interessierte Kreise unternehmen, um selbst noch dazu beizutragen, dass dieses Gesetz vielleicht wirklich noch durch diesen Bundestag kommt?
Ich will nur einmal ganz kurz sagen, dass ich es nicht ganz so pessimistisch sehe. Natürlich müssen wir davon ausgehen, dass die Mehrheitsverhältnisse sich ändern. Wir müssen aber auch sehen, dass die Zustimmung zu einer Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühphase in der Bevölkerung sehr, sehr groß ist und dass ich positiv weiß, dass auch in den Fraktionen, die jetzt nicht an dieser Initiative beteiligt sind, dass es da durchaus Strömungen gibt, die sich einer solchen Liberalisierung anschließen würden. Ja, es gibt ja mittlerweile Stellungnahmen der Evangelischen Kirche Deutschlands, in der sie anfangen abzurücken von der sehr stark auf den Embryo zentrierten Position. Insofern wäre ich gar nicht so pessimistisch, dass das Zeitfenster sich jetzt für Jahrzehnte schließt. Aber natürlich wird es schwieriger, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ändern. Insofern wäre mein Appell, jetzt tatsächlich sowohl zivilgesellschaftlich als auch im Parlament tatsächlich mit aller Macht darauf hinzuwirken, dass dieser Gesetzentwurf noch verabschiedet wird.
Ergänzende Appelle von euch beiden anderen. Maria, hast du noch was, Liane?
Ich glaube, ich möchte sagen, dass es wichtig ist, jetzt auch an Abgeordnete zu appellieren, die vielleicht sich noch nicht positioniert haben oder die gesagt haben, man braucht jetzt noch mal eine umfassende gesellschaftliche Debatte. Das sollte man nicht übers Knie brechen, so kurz vor der nächsten Wahl. Das halte ich für falsch. Liane hat schon gesagt, die Debatte haben wir umfassend geführt. Gerade in Richtung FDP muss ich sagen, mit einem freiheitlichen Menschenbild und den ganzen Folgen dieser Rechtslage, mit der Missachtung von Grundrechten, die damit einhergeht. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man sich an diesem Punkt nicht positionieren kann, gerade im Hinblick auf ja den Anspruch, eine Partei zu sein, die die Verfassung sehr stark im Blick hat, aber eben sich auch vor die Freiheitsrechte Einzelner stellt. Das wäre jetzt hier eine Chance, genau das zu tun. Und es ist eine individuelle Gewissensentscheidung, wo man sich auch vor niemandem rechtfertigen muss. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, wenn jetzt genau jetzt das dann auch eben zu einer Abstimmung kommt. Und als Vertreterin der Zivilgesellschaft stand ich in vielen Themen vor der Frage, können wir jetzt diesen Kompromiss machen? Gewinnen wir damit etwas oder sollten wir bei der reinen Lehre bleiben und unsere Forderungen hochhalten und Kompromisse ablehnen? Und das ist immer eine schwierige Entscheidung. Aber ich glaube, gerade an diesem Punkt, der Entwurf, der jetzt hier im Bundestag vorliegt, bringt wesentliche, grundlegende Verbesserungen. Und deswegen sollte man ihm zustimmen und ihn auch unterstützen. Und das ist auch mein Appell an die Zivilgesellschaft.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Wir geben also die Hoffnung in dieser Legislatur noch nicht auf. Wir geben sie aber auch darüber hinaus nicht auf, dass es endlich eines Tages in unserer aller Lebensdauer noch zu einer Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs kommt. Was wir heute in diesem Gespräch nochmal eindeutig herausgearbeitet haben, ist, dass es eigentlich wirklich nicht verständlich ist, dass wir immer noch mit dieser Rechtslage aktuell leben müssen. Ich würde sagen, wir alle bleiben dabei im Podcast, ihr als Expertin dazu. Vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr erstmal hier wart.
Feministische Fundstücke.
Dann bleibt uns nur noch die Rubrik, unsere Lieblingsrubrik zum Schluss, der feministischen Fundstücke. Wir freuen uns, dass ihr alle drei heute ein Fundstück mitgebracht habt. Das ist ja die Rubrik, wo wir uns gegenseitig überraschen und Empfehlungen aussprechen oder uns auch mal aufregen über aktuelle Entwicklungen oder freuen darüber aus feministisch-juristischer Sicht. Und wir freuen uns, dass ihr alle drei was mitgebracht habt, denn Dana, wir können uns ganz entspannt zurücklehnen und jetzt einfach mal mitschreiben. Und wer von euch möchte anfangen? Was habt ihr euch mitgebracht?
Soll ich anfangen? Wenn man mit WA schon mal alphabetisch tatsächlich vorne steht in der Liste, dann muss man dieses Privileg ja auch nutzen. Ich habe im Zusammenhang mit der Arbeit an diesem Thema ein Buch von 1986 nochmal vorgeholt. Von Marie-Louise Janssen-Jureit als Herausgeberin, das heißt Frauen und Sexualmoral. Und das ist eine Dokumentation ganz wesentlicher Texte der deutschen Frauenbewegung im Zusammenhang mit Sexualmoral, also nicht nur Schwangerschaftsabbruch, sondern zum Beispiel auch Verhütung, Ehe, Prostitution, die in diesem Band dokumentiert werden. Und ich habe darin zum Beispiel gefunden eine Denkschrift des Bundesdeutscher Frauenvereine aus dem Jahr 1908, formuliert von einer der ersten deutschen Juristinnen, Camilla Jelinek, in der damals schon die Abschaffung des Paragraphen 218 gefordert wurde. So alt ist diese Diskussion und auf so vielen Schultern stehen wir. Das wollte ich heute noch mitgebracht haben.
Ein tolles Fundstück. Ich bin auch immer wieder fasziniert, wenn man zurückschaut in solche Texte und sieht, dass wir vor über 100 Jahren einfach schon frauenpolitisch Aktive hatten, die wirklich ähnliche oder teilweise wirklich deckungsgleiche Forderungen erhoben haben. Ja. Sehr schön. Maria, was hast du uns denn mitgebracht?
Weiter im Alphabet.
Ja, dieser historische Rückblick bringt mich auch an den Punkt zu sagen, man muss sich auch immer locker machen. Wir haben das häufiger jetzt schon gehabt in unseren Diskussionen. Es gibt so viele Frauen, die vor uns gekämpft haben, für die diese Erfolge in weiter Ferne standen. Und jetzt haben wir konkrete Vorschläge hier vorliegen und im Parlament. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe mitgebracht etwas zum Lachen. In der aktuellen Folge von Die Anstalt steht der Paragraph 218 vor Gericht. Kann ich sehr empfehlen, wenn man in diesen Zeiten etwas zum Lachen braucht. Das hat mir Spaß gemacht.
Super, klingt sehr, sehr vielversprechend. Liane, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe das Buch mitgebracht, das für mich beim Schreiben meiner Habilitation alles verändert hat. Und wo ich angefangen habe, ganz anders über die Dinge nachzudenken, weil ich auch tatsächlich wirklich aus einer Schule komme, in der man eigentlich nur über Lebensschutz diskutiert hat. Und das ist ein Buch von Barbara Duden, die ist gar nicht Rechtswissenschaftlerin, sondern Geschichte und Anglistik. Und das ist eine Frankfurter Vorlesung von ihr, Der Frauenleib als öffentlicher Ort, vom Missbrauch des Begriffs Leben. Und das ist eine unbedingte Leseempfehlung, weil sie darin nämlich beschreibt, dass mit dem Ultraschall sozusagen, dass das ungeborene Leben sichtbar gemacht wurde und sich unser Verständnis vom Schwangergehen bis hin zum Kind geändert hat und die Schwangerschaft, das schreibt sie an einer Stelle in diesem Buch so ganz markant, reduziert wird auf einen Zustand. Ja, und die Frau, das Kind wird zum Fötus und die Frau wird zum uterinen Versorgungssystem. Und darüber sollten wir, glaube ich, mal nachdenken, dass das auch eine Wurzel ist unserer Probleme, weil wir sozusagen reduziert davon ausgehen, dass es ein Zustand, der da ganz kurz für 9 Monate in uns, über uns gekippt wird und danach ist alles wieder so wie vorher. Das ist halt überhaupt nicht der Fall, sondern es verändert alles. Ja, und dieses Erleben von Schwangergehen. Und ich wünsche mir eine Welt, in der wir das wieder begreifen, dass wir schwanger gehen mit etwas. Daher kommt auch der Spruch.
Deshalb dieses wunderbar. Vielen Dank auch für dieses Fundstück. Da haben wir heute, finde ich, wieder eine ganz tolle Bandbreite an Fundstücken, auch verschiedener Art. Das ist ja immer das Tolle hier auch in unserer bunten Rubrik zum Ende und natürlich auch welche, die einfach heute sehr, sehr gut auch zu unserem Thema passen. In diesem Sinne hoffe ich, dass unsere HörerInnen Lust haben, sich noch weiter kundig zu machen, sich auch mit diesen Fundstücken auseinanderzusetzen. Und vielleicht wiederholen wir nochmal den Appell, den unsere 3 Expertinnen ja heute auch schon so schön formuliert haben. Es ist ein historisches Zeitfenster. Es ist noch möglich, dass sich auch im Laufe dieser Legislatur jetzt tatsächlich bei dem Thema reproduktive Rechte, Schwangerschaftsabbruch etwas zum Positiven für uns alle, für die Zukunft verbessert und wir diese Forderungen, die schon so lange erhoben wurden, jetzt endlich auch in die Realität umsetzen. Und nutzt doch dafür auch gerne die Gelegenheit, die ihr habt. Macht eure Abgeordneten darauf aufmerksam, wenn es hier zu der Abstimmung kommt, dass dieser historische Moment doch hoffentlich genutzt wird. Vielen Dank nochmal an euch 3, dass ihr heute hier wart, dass ihr uns mit eurer Expertise und eurer Arbeit, die ja auch deutlich mehr ist als die rechtswissenschaftliche Auseinandersetzung, was ich einfach sehr beeindruckend finde, auch bei diesem Thema, dass ihr uns da einen Einblick gewährt habt. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Dankeschön.
Vielen Dank auch euch.
Justitias Töchter. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. We'll be right back.